Fliegergeschichten, Folge 10. Desorientierung. Wenn ihr das nächste Mal bei guter Sicht mit einer Begleitperson im Flugzeug sitzt, macht doch mal folgendes kleines Experiment. Konzentriert euch beim Abheben oder im Sinkflug ausnahmsweise mal auf etwas anderes als den wunderbaren Ausblick. Ein Buch oder ein Video funktionieren am besten. Eure Begleitperson spricht euch ab und zu an. Und ihr sollt dann, ohne den Blick zu wenden, einschätzen, ob sich das Flugzeug in einer Kurve oder im Geradeausflug befindet. Die Begleitperson notiert, wie oft ihr richtig und falsch liegt. Spoiler Alert: Ich werde einen Teil des Ergebnisses jetzt vorwegnehmen und damit willkommen an Bord. Wer wirklich konzentriert auf etwas anderes blickt, wird nicht zuverlässig feststellen können, ob das Flugzeug eine Kurve einleitet oder fliegt. Noch schwieriger ist es mit Steig- oder Sinkflügen. Die Begleitperson kann ja durchs Fenster nach draußen schauen und mit der optischen Referenz ist die Lage des Flugzeuges sehr einfach zu bestimmen. Hier arbeiten zwei Sinnesorgane zusammen. Ein Input kommt von den Augen, der andere vom Gleichgewichtsorgan im Innenohr. Diese stimmen hoffentlich überein und der leistungsfähige Computer zwischen unseren Ohren zieht die richtigen Schlüsse. Bei schlechter Sicht fehlt der Input der Augen. Nur wer sich wirklich konzentriert, bemerkt, wenn das Flugzeug rollt, sich also in die Kurve legt. Unser Gleichgewichtsorgan ist nämlich bei gesunden Menschen sehr fein eingestellt. Wir können deswegen zum Beispiel auf einem Bein stehen, ohne umzufallen. Allerdings sitzt zwischen diesem feinen Organ und unserer bewussten Wahrnehmung ein wahnsinnig grober Filter, unser Gehirn. Unser Gehirn ist viel damit beschäftigt und auch sehr gut darin, uns nur die Dinge bewusst werden zu lassen, die auch wichtig für uns sind. Das bedeutet umgekehrt, dass wir 99% der Informationen um uns herum als unwichtig für uns komplett ignorieren. Wo du gerade sowieso im Flieger sitzt, ist der Platz zwei Reihen hinter dir am Fenster besetzt? Was liegt neben deiner Tasche in der Ablage über deinem Kopf? Und wie viele Plätze hatte diese Sitzreihe, auf der du im Terminal gesessen hast, als du auf das Einsteigen gewartet hast? Das sind keine schweren Fragen, wenn man sich darauf konzentriert. Zum Beispiel, weil die Person aus der ersten Frage außergewöhnlich attraktiv, gemustert gekleidet, groß, klein, dick, dünn oder laut ist. Aber sie sind kaum zu erfassen mit unserer allgemeinen Wahrnehmung. Und wenn gerade etwas anderes unsere Konzentration auf sich lenkt, zum Beispiel ein guter Roman oder die neuen Videos vom Chaos Computer Kongress, dann filtert unser Gehirn eben Nebensächliches heraus. Erst wenn deutlich höhere Reizschwellen überschritten würden, etwa wenn wir in Turbulenzen geraten, werden wir aus unserer Konzentration herausgerissen. Ein kleiner Ausflug in die Physik unserer Sinne. Unser Gleichgewichtsorgan funktioniert über feine Härchen, die in mit Flüssigkeit gefüllten, gekrümmten Röhren, sogenannten Bogengängen, in unserem Innenohr liegen. Diese Flüssigkeit bewegt sich, wenn der Kopf bewegt wird. Diese Bewegung wird von den Härchen erfasst und in elektrische Impulse umgewandelt und das Gehirn übersetzt dann für uns. Am Boden ist die Schwerkraft hier meist maßgeblich, die uns einfach stark und senkrecht nach unten zieht. Eine Beschleunigung quer dazu, etwa in einer Kurve, würden wir sehr schnell bemerken. Stellen wir uns das Ganze als ein Glas Wasser auf einem Tisch vor. Eine Straßenbahn, die eine Weiche durchfährt etwa, bemerken wir sehr einfach. Die Flüssigkeit schwappt einmal hin und einmal her, egal ob im Ohr oder im Glas. Ein Schnellzug in einer Kurve auf der Strecke macht das schon geschickter. Er neigt sich, so dass die Flüssigkeit sich kaum bewegt und damit bemerken wir die Kurve im Optimalfall nicht. Zwar kommt auch hier eine Querbeschleunigung dazu, aber diese addiert sich mit der senkrechten Erdbeschleunigung so, dass die Neigung des Zuges dazu führt, dass sich die Flüssigkeit im Glas kaum bewegt. Das Gleiche, dieses Ausgleichen der Kräfte, sodass wir auch in einer Kurve gefühlt nur nach unten gezogen werden, das machen wir mit dem Flugzeug auch, in der Luft mit Hilfe von Quer- und Seitenrudern. In der Regel ist das für uns Menschen sehr positiv. Und wir betreiben technisch in Bahnen wie Flugzeugen einigen Aufwand, um die Querbeschleunigungen gering zu halten. Denn wenn diese zu groß werden und zudem die Augen etwas anderes melden, passiert dasselbe wie in einer zu heftigen Achterbahn. Und dann kommen die Papiertüten vor euch in der Sitztasche zu ihrem bestimmungsgemäßen Einsatz. Problematisch ist das Ganze für uns im Cockpit. Immerhin müssen wir das ganze Vehikel steuern, auch wenn wir nicht sehen können. Zwar haben wir meist ein ganz gutes Gefühl dafür, wann wir die Lage des Flugzeuges ändern. Die absolute Lage im Raum können wir aber, wie eben beschrieben, nicht erfühlen. Oder weniger kompliziert gesagt, ob wir schräg liegen oder gerade, ob wir gerade steil nach oben gehen oder nur beschleunigen, das sagt uns unser Gleichgewichtssinn leider überhaupt nicht. Und damit sind wir bei dem zentralsten und wichtigsten Instrument in jedem Cockpit, der künstliche Horizont. Im Prinzip eine Kugel, oben blau, unten braun. Und diese zeigt zu jedem Zeitpunkt die Lage des Flugzeuges in zwei Achsen an, die Querneigung und die Längsneigung. Die Querneigung, oder englisch Bank, sagt uns, ob unsere Tragflächen gerade sind oder ob wir eben nach links oder rechts gerollt haben. Die Längsneigung, oder englisch Pitch, sagt uns, ob die Flugzeugnase auf den Horizont zeigt oder darüber oder darunter. In der Ausbildung lernen wir uns hierauf zu verlassen, anstatt auf unser fehlerhaftes Gleichgewichtsorgan. Wie bei jedem Instrument im Cockpit ist allerdings eins essentiell: Wir müssen auch die anderen im Auge behalten und darauf achten, dass alles schön zusammenpasst. Ein Beispiel: Wenn der künstliche Horizont keine Schräglage anzeigt, obwohl wir seit ein paar Sekunden die Querruder betätigen und wir bereits die Kursänderung auf dem Kompass sehen können, dann stimmt was nicht. Hier ist schnelles Handeln und gute Zusammenarbeit essentiell. Jedes Instrument ist mindestens doppelt vorhanden. So schauen alle Mitglieder der Cockpitbesatzung auf die eigenen Instrumente. Nimmt man eine starke Abweichung wahr, gibt es sogenannte Call-outs. Je näher am Boden, desto weniger Zeit bleibt für Korrekturen. Umso wichtiger ist es, dass diese Call-outs sofort kommen. Es handelt sich nicht um abwertende Kritik. Man sagt nicht: Hey, du machst da einen Fehler, du bist ein schlechter Pilot. Und es ist wichtig, dass das auch allen Beteiligten klar ist. Dafür muss die Atmosphäre im Cockpit und die Aufgabenverteilung sehr klar sein. Wir sprechen von einer flachen Hierarchie. Es gibt zwar nur eine Person im Cockpit, die das Flugzeug kommandiert, aber untereinander wird sich abgestimmt. Wenn das nicht funktioniert und wenn man Fehler nicht anspricht, dann kann es gefährlich werden. Hier folgt wieder ein Beispiel aus dem reichhaltigen Fundus der Flugunfälle. Bitte beachtet nochmal, dass Flugunfälle sehr selten sind. In Folge 3 widme ich mich diesem Thema ausführlich. Heute schauen wir uns einen Jumbojet an. Eine Boeing 747 Korean Air Cargo 8509. Die Crew wollte von London nach Mailand und dann weiter nach Seoul fliegen. Der Flug dauerte keine Minute. Beim Abflug aus London Heathrow muss man aus Lärmschutzgründen sehr früh eine Kurve einleiten. Der Verkehr ist hier sehr dicht und man muss sich sehr genau an die An- und Abflugverfahren halten. Ansonsten setzt es empfindliche Strafen. Es war Nacht. Und ein paar Sekunden nach dem Abheben war das Flugzeug bereits in den Wolken. Nun leitete der Kapitän die Linkskurve ein. Er drehte sein Steuerhorn nach links. Sein künstlicher Horizont zeigte jedoch weiter geradeausflug an. Also behielt der Kapitän die Drehung des Steuerhorns bei. Das Flugzeug legte sich vollständig auf die Seite. Ein auf der Seite liegendes Flugzeug erzeugt keinen nennenswerten Auftrieb mehr. Und so schlug das 200 Tonnen schwere Flugzeug mit der linken Tragfläche zuerst auf dem Boden ein und explodierte. Nur großes Glück sorgte dafür, dass am Boden niemand zu Schaden kam. Die 4 Crewmitglieder starben. Hier ist wahnsinnig viel schiefgelaufen. Es gibt keine klare einzelne Ursache und das ist häufig so. Bei fast allen Flugunfällen gibt es einen ganzen Haufen Faktoren, die dazu beigetragen haben. Und nimmt man nur einen davon weg, passiert kein Unfall. Der fehlerhafte künstliche Horizont zum Beispiel. Am Boden wurde eine Reparatur durchgeführt, allerdings nicht korrekt. Der Kapitän dachte daher, das Gerät wäre funktionstüchtig. Dann der Faktor Wetter und Tageszeit. Wäre es nicht dunkel und bewölkt gewesen, hätte er vermutlich beim Blick durch die Cockpitscheiben den Fehler bemerkt. Durch Müdigkeit steigt die Fixierung auf ein Instrument an. Normalerweise scannt man immer wieder mehrere der Instrumente vor sich, aber offensichtlich hatte der Kapitän hier nur Augen für den künstlichen Horizont. Außer Acht blieb die sinkende Höhe am Höhenmesser, genauso die sich drehende Kompassrose, die sich ändernde Flugrichtung anzeigte. Und selbst das einsetzende Alarmsignal wurde überhört. Der wichtigste Faktor, die letzte Reißleine, war aber, dass der Copilot nicht eingriff. Er hatte korrekt anzeigende Instrumente. Beim ersten Anzeichen der ungewöhnlichen Schräglage hätte er den warnenden Call-out, Bang, bringen müssen. Und wenn der Kapitän wiederholt nicht reagiert, muss er die Steuerung übernehmen und das Flugzeug wieder in eine normale Fluglage bringen. Er tat es aber nicht. Wir hatten es in diesem Cockpit mit einem sehr steilen Hierarchiegefälle zu tun. Der Copilot hatte noch kaum Erfahrung gesammelt, knapp 200 Stunden auf der 747, insgesamt 1400 Flugstunden. Der Kapitän dagegen war ein Urgestein, früher Militärpilot, inzwischen 8500 Stunden auf der 747. Und zumindest auf dieser Tour legte er einen sehr dominanten und kritischen Führungsstil an den Tag. Vor dem Abflug gab es viele Verzögerungen. Der Flugplan lag der Luftraumkontrolle nicht vor, als die Crew schon loslegen wollte, und die Kommentare gegenüber der Arbeitsweise des Co-Piloten wurden immer bissiger, bis von diesem keine Kritik oder Widersprüche mehr zu erwarten waren. Selbst die Rufe des Flugingenieurs, der die übermäßige Schräglage ausrief, konnten ihn nicht mehr zum Handeln bewegen. Das Ergebnis war das beschriebene Desaster. Nochmal zurück zum Anfang. Wir hatten ja über die räumliche Desorientierung gesprochen. Auf das Hosenbodengefühl und unseren Gleichgewichtssinn ist in der Luft bei schlechter Sicht also kein Verlass. Wir brauchen unsere Instrumente, auf die wir uns auch verlassen, wenn unser Kopf gerade etwas anderes vermutet. Das ist schwer genug. Die meisten Systeme melden heute selbst, wenn sie einen Fehler haben, damit wir hier nicht in die Falle tappen. Tritt dennoch ein unerkannter Instrumentendefekt auf, sind gutes Teamwork, Kenntnis unserer Systeme und schnelles Handeln die Rückendeckung, die uns bleibt. Und in der Folge des Unfalls bei London wurde genau das bei Korean Airlines intensiv geschult. Die flache Hierarchie im sogenannten Crew Resource Management. Damit auch unerfahrene Crewmitglieder sich zutrauen, Fehler zu benennen und zu korrigieren. Und damit erfahrene Crewmitglieder dies auch annehmen. Das zeigte Wirkung. Der beschriebene Unfall fand im Jahr 1999 statt und seitdem gab es keine tödlichen Unfälle mehr bei dieser Airline. Einen kleinen Nachgeschmack des autoritären Führungsstils gab es allerdings im Jahr 2014 und diesen will ich hier nicht vorenthalten. Die Tochter des CEO der Airline, zugleich auch deren Vizepräsidentin, flog First Class von New York nach Seoul, als ihr beim Rollen zur Startbahn Macadamia-Nüsse serviert wurden. Diese wurden nicht auf einem Tablett, sondern in der Verpackung aufgetischt. Für Frau Cho offenbar Grund genug, den Kabinenchef körperlich zu attackieren, auf der Stelle zu entlassen und das Flugzeug zu diesem Zweck zum Flugsteig zurückrollen zu lassen. Die Crew folgte diesen Anweisungen. 20 Minuten Verspätung und lange Gerichtsprozesse waren die Folge. Und nach viel öffentlicher Aufmerksamkeit und diversen Vertuschungsversuchen kam Frau Cho für 5 Monate in Haft. Es gibt also Verbesserungen, es gibt aber auch noch Luft nach oben. Happy Landing!